Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, wir melden uns zurück aus unserer kurzen Himmelfahrtspause. Mir, das bin ich, der Felix Reich. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Und vis-à-vis sitzt, wie immer, der charmante Stefan Jütte.
Hallo zusammen, zum Wohl.
Und zwischen uns sitzt der one and only Priscilla Schwendimann.
Hallo zusammen.
Sie ist Pfarrerin in Zürich und bringt ganz viel Glamour zu uns an den Stammtisch. Sie ist nämlich auch vom People-Magazin Glanz und Gloria, wo ihr sicher regelmäßig schaut, nominiert als Brückenbauerin des Jahres 2021. Wir werden das Voting natürlich in den Show Notes verlinken, dass ihr Priscilla
die müssen unbedingt alle abstimmen, oder? Also ich meine,
genau. Priscilla
muss den Titel gewinnen, das wäre echt gut.
Genau, das ist quasi Christenpflicht, dort zu voten. Also, aber jetzt ernsthaft. Ich habe gesagt, Priscilla, du bist Pfarrerin in der Kirchengemeinde Zürich. Mhm. Und jetzt hat es ja die Schlagzeile gegeben, vor gutem Jahr, Regenbogenpfarrerin, sagst du, von Zürich. Erzähl du doch mal, ohne dass ich jetzt lang rede, was bist du für eine Pfarrerin? Was ist das, ein Regenbogenpfarramt?
Das ist eine ganz gute Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Stelle ist geschaffen worden mit einer Hoffnung und einer Vision. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man etwas aufbaut in der Kirche, aber auch, sag ich mal, außerhalb der Kirche, für die Community, von der Community. Mit der Community meine ich immer die Queer Community plus Allies, also Freundinnen und Freunde davon. Und die Idee war eigentlich, dass wir letzten September gestartet wären mit Gottesdienst fix, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Und dann ein Seelsorgeangebot aufbaut und ganz viele andere Sachen. Wie das so ist, das Leben spielt meistens ein bisschen anders. Und dann ist die Ehe für alle Abstimmung dazwischen gekommen. Ich bin da auch von der Kirche eigentlich den Auftrag gehabt, mich da sehr stark zu machen. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt, die Wichtigkeit von dem. Wie ich so bin ich da sehr naiv reingegangen. Und es war wirklich lässig, weil nach der Abstimmung habe ich gemerkt, hey, so viele Leute haben einen neuen Zugang gefunden zur Kirche. Einfach durch mich. Was mich auch sehr irritiert hat, da bin ich glaube auch noch so ein bisschen in der Rollenfindung. Ich habe immer das Gefühl, dass es nicht um dich als Pfarrperson geht, sondern um die Kirche. Und ich merke, wie Kirche kann nur durch Menschen repräsentiert werden. Genau. Und dann bin ich leider rausgefallen. Das kann ich da ganz offen sagen. Ich hatte eine Depression gehabt. Bin immer noch ein bisschen drin. Und dann ist das alles ein bisschen auf Eis gewesen. Und bin jetzt zurückgekommen im März. Und wir haben jetzt gerade letztes Wochenende, also über Ufert.
Ja.
Gut, genau. Ich verwechsel immer Ufert zum Pfingsten.
Ist so peinlich.
Ja. Über Ufert, genau.
Zuerst geht der Herr Jesus in den Himmel und dann kommt der Geist.
Ja, genau, so
ist es. Du kannst jetzt merken.
Ich mache immer so einen Puff im Kopf, genau.
Gut, es gibt auch zwei Podcast-Macher, die angekündigt haben, sie machen den Ufert.
Genau.
Nein, mega cool. Aber dann haben wir jetzt wirklich eine geniale Tage gehabt. Das European Forum of LGBT Christian Groups. Zu dem kommen wir dann später noch. Und bin jetzt eigentlich wieder mehrheitlich zurück. Ich arbeite jetzt wieder 60% und freue mich ganz fest. Der Plan ist jetzt wirklich im September zu starten. Mit allem, was kommt. Und das Schöne ist wirklich, wir haben eine grüne Wiese. Und wir dürfen uns austoben. Und ich finde, das ist wirklich ein grosses Geschenk. Und das Tolle ist wirklich, was mich auch unendlich berührt, die Ehe für alle hat wirklich ausgelöst, dass extrem viele Menschen wirklich kommen. Also ich habe nicht das Problem, dass niemand kommt. Ich habe genau das gegenteilige Problem. Und wir merken, jetzt sind wir schon am Bündnis schliessen, zum Beispiel mit der methodistischen Kirche. Die haben da die Regenbogenkirche in Wollishofen. Und die haben auch ein Safe Place. Das ist eine Organisation, ein Verein, der ganz gezielt Seelsorge anbietet für queere Menschen. Und wir haben jetzt gesagt, wir müssen mit denen zusammenspannen, weil wir können das Bedürfnis gar nicht abdecken. Und genau, wir sind jetzt gespannt, wie das dann weitergeht.
Du hast uns gerade schon alle Themen mit Steilpass geliefert, die wir gerne dann aufgreifen. Also für mich ist eins wirklich das Verhältnis Gesichter. Kann man das überhaupt sagen? Es geht einfach um Kiel, es geht nicht um mich. Wo liegen da Grenzen? Das fände ich spannend, um darüber zu reden. das Ökumenenthema hast du auf da jetzt gerade. Ich würde aber gerne bei dieser Tagung anfangen,
ja.
Wo jetzt zurückliegt. Was ist so, jetzt hast du schon ein Fazit für dich irgendwie beschliessen? Also gibt es etwas, was du mitnimmst und uns könntest
berichten? Und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, was das genau für eine Tagung ist. Genau. Vielleicht wissen es gar noch nicht alle.
Ich hätte gedacht, das muss ich glaube machen. Ja. Also das European Forum ist ein Verein, eine Organisation, die gibt es seit ziemlich genau 40 Jahren. Und die arbeitet europaweit, beziehungsweise sogar weltweit, von queeren Christinnen. Das hat gestartet in Frankreich mit einem katholischen Priester, der schulisch und beschlossen hat, wir müssen uns hier zusammenschliessen, über die Denominationen hinweg. Also wir haben jetzt auch russisch-orthodoxe Leute dabei gehabt, wir haben römisch-katholisch, also wirklich auch Freikirchen. Menschen aus allen Denominationen haben sich hier getroffen, in Zürich, das erste Mal. Und es war wirklich faszinierend gewesen. Wir waren zwischen 130 und 140 Leute gewesen. Die hier eben zusammengekommen sind. Da ist am Mittwoch, dann die grosse Öffnung am Donnerstag. Und die Idee ist, wie man schafft auf einer kirchenpolitischen Ebene, also innerhalb von der Kirche, für die Anerkennung von Queers. Aber es geht nicht nur um Anerkennung von Queers, sondern es geht wirklich auch darum, ein positives Verhältnis zum Körper, zur Sexualität zu entwickeln. Normen auch ein bisschen in Frage stellen und fragen, hey, was bedeutet das eigentlich? Also eine Gruppe hat zum Beispiel zu diesem Thema geschafft, muss man als Christ in monogam leben? Also wirklich einfach mal die Frage stellen und fragen, was heisst es? Und zwar komplett wertfrei, sondern einfach mal zu fragen, wie gehen wir mit dem Thema um? Aber eben natürlich auch viel in der Hinsicht dann theologisch in den einzelnen Denominationen. Und es ist wirklich, es hat mich irrsinnig berührt. Also ich habe sehr viele Interviews begleitet, das heisst, ich bin nicht nur in der Tagung selber dabei gewesen, aber das Krasse ist wirklich, so ein paar Geschichten, das haut dich schon um. Also wir haben dann einen Mann aus Polen gehabt, wo mir gesagt hat, hey, das erste Mal seit 10 Jahrzehnten, also nicht seit 10, sondern seit Jahrzehnten, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin willkommen als queer Mensch mit Gottesdienst feiern. Oder etwas, was mich mega berührt hat, ist, wir haben die Öffnungsfeier gehabt und man muss wirklich sagen, 2/3 von unserem Geld, das da zusammengekommen ist, um die Tagung möglich zu machen. Es muss uns bewusst sein, die meisten Leute, die zahlen das selber. Wenn du aus Polen kommst, kannst du nicht einfach mal 1000 Stutz für 4 Tage ausgeben.
Eben so in Zürich ist ja genau. Teuer, oder?
Und ich habe einfach gesagt, wenn wir das machen, machen wir es in Zürich. Also wenn ich da dabei sein in dem OK. Und eben, also wir haben da wirklich einen 6-stelligen Betrag, haben wir auch Spenden können aufnehmen, das war wirklich genial gewesen. Und dann hat wirklich, das war so cool gewesen. Wir waren in der Paulus-Akademie gewesen, von der katholischen Kirche und dann hat der Direktor das eröffnet und hat irgendwie herausgefunden, es ist jemand aus Ungarn da, begrüßt auf Ungarisch und sagt dann so, was würde wohl der Viktor Orbán denken, dass wir da zusammenkommen in einem römisch-katholischen Haus und gemeinsam feiern, Workshops machen und auch gut glauben. Und es ist wirklich so, die Leute sind ausgeflippt. Also es ist einfach so, die tiefe Verbundenheit, das Leid verteilen, das war genial gewesen. Und das hat mich unendlich berührt. Und natürlich dann die Initiativen, die dann spontan entstehen. Also wir haben jetzt beschlossen, ein Netzwerk zu gründen von queeren Pfarrpersonen in Europa. Das gibt es noch nicht.
Gibt es noch nicht? Ah, das hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, so etwas gibt es
nicht. Nein, eben nicht.
Aber wisst ihr, was mich an diesem ganzen Thema berührt, und das ist etwas, was ich eigentlich erst über dich habe kennengelernt. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Ich sage jetzt mal so, für mich als Christ ist irgendwie das Christentum nicht etwas, wo und ich jetzt würde sagen, das orientiert meine Art, wie ich meine Sexualität verstand oder lebe. Oder das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie würde sagen, da frage ich mich, gehöre ich dazu oder nicht, oder? Also, es hat ganz sicher viel damit zu tun, dass ich ein heterosexueller, weiser Mann bin, wo irgendwie die ganze Machtthematik nicht hat. Aber ich merke, dass in der queeren Community, wo du dazugehörst und wo ja du schon vor deinem Regenbogenpfarramt ganz viel Kontakt und Netzwerk hast gehabt, dass das dort tatsächlich so eine riesige Frage ist, was sagt eigentlich meine Religion zu dem allem? Wie sollte ich das eigentlich machen? Oder? Also, dass es viel, viel engagierter ist, als jetzt so eine allgemeine Gesellschaft und Kulturfrage, die sagt, wie stehen eigentlich Kirche zum Thema Ehe für alle? Oder so. Ja. Also, es ist, glaube viel existenzieller, oder?
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wir haben den Öffnungsführer, der Sekretär, oder wie auch immer, ich weiss nicht, einer von der UNO gemacht, hat da eine Rede gehalten bei uns.
Einer von der UNO?
also UN ist du noch, oder?
Ja, genau.
Zum Thema. Also er ist beauftragt für Gender and Sexuality.
Ja.
Und er hat wirklich gesagt, das hat mich wirklich getroffen, das habe ich mir nie so überlegt, er hat gesagt, das Problem ist, dass queere Menschen oder Menschen, die einfach nicht der Cis-Heteronorm entsprechen, dass denen oft der Zugang zur Transzendenz abgesprochen wird. Und zwar ganz dezidiert.
Oh, krass. Ja.
Und er hat es dann an verschiedensten Beispielen gebracht und er hat wie gesagt, queere Menschen müssen es wie sich rückerobern, sage ich jetzt mal. Jeder Mensch sollte ein Recht haben zu Transzendenz, zum Glauben. Und ich denke, oder was du jetzt sagst, du kommst, sag ich mal, eher aus einer liberaleren Haltung. Von daher ist das ganze Thema, wir haben das gerade davon gehabt, oder? Dass ich jetzt keinen Mist erzähle. Eben in Polen gibt es LGBT-freie Bezirke. Und das ist von den Kirchen maßgeblich gefördert, oder? Oder in Ungarn ist das Thema LGBT verboten, darüber zu reden in der Schule, es wird verbannt, weil das senkt Moral. Und da merken wir, dort ist Kirche und Politik so viel mehr verwoben miteinander. Und dort hat es Einfluss, oder? Und dann, ich habe ein Interview gehabt mit einer Person oder begleitet, die wirklich mega brüllt hat und die gesagt hat, ich habe mich geoutet als non-binär und bin zu dem Priester und habe Hilfe gesucht, komplett aufgelöst. Und der Priester hat gesagt, ich bin besessen. Ah. Oder? Und ich denke, und das macht ja etwas tief Existenzielles mit dir. Und ich würde sagen, es geht in der Hinsicht nicht nur um Sexualität, das ist so oft das Missverständnis, aber ich würde sagen, es geht einfach grundsätzlich um deine Identität, auch um deine Geschlechtsidentität. Und ich glaube, dass eben es auch eine Chance ist, als queerer Mensch entsprichst du viel weniger Normen. Ja. Das hat auch einen Vorteil, weil ich empfinde es zum Beispiel oft so, das Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt, ist, dass ich das Gefühl habe, auch heute noch, in unserer heteronormativen Welt, ist Monogamie, und zwar langfristige Monogamie, wird als Norm wahrgenommen. Das heisst, obwohl wir 50% Scheidungen haben in der Schweiz, und die Scheidungen enden ja meistens, sage ich mal, nicht sehr harmonisch. Mm-hmm. Und ich frage mich eben in letzter Zeit, das ist eine Frage, die mich beschäftigt, ich habe das Gefühl, wenn man nicht grundsätzlich von einer langfristigen Monogamie ausgehen, dann würden die Trennungen vielleicht auch besser ablaufen, wenn man sich viel früher trennen würde, weil man nicht Angst hätte vor dem Druck von außen, oh, du hast versagt. Mm. Weil die Trennung ist immer das Versagen im vielen Kopf. Dabei ist das vielleicht gar kein Versagen, sondern sagt, hey, wir haben eine geile Zeit gehabt, aber vielleicht ist es gescheiter, wir sagen da Danke und suchen neue Wege. Mhm. Ich denke, da die Normen sind ganz wichtig.
Oder so auf der einen Seite merke ich, hat etwas in mir gerade total viel Verständnis für das, was du sagst. Und auf der anderen Seite denke ich auch, ja, aber viele von diesen Normen sind ja nicht einfach entstanden, weil irgendwie so ein paar alte, mächtige Säcke sind zusammengesessen und haben gesagt, ey, was könnten wir für eine krasse, kranke Struktur einführen. Mhm. Sonst hat es zum Beispiel auch damit zu tun, dass du plötzlich eine Zeit hast, wo Kinder hast.
Genau, es geht um also Schutz für Kinder.
In vielen Fällen, oder? Und dann ist Ehe plötzlich irgendwie etwas, was ganz, ganz wenig mit einer Beziehung zwischen zwei Partnerinnen und Partnern zu tun hat, sondern eigentlich ein ganzes Megasystem muss absichern. Plus, wenn jetzt die während dieser Zeit, wo sie das System müssen absichern müssen, zum Beispiel nicht beide können gleich arbeiten oder so, also ich sage es jetzt ganz frech, Priscilla, aber bei mir wäre es jetzt so, also wenn ich jetzt würde in 10 Jahren kommen und sagen, hey, wir haben jetzt das Projekt mit den Kindern wirklich gut gemacht, Schatz, da können wir stolz drauf sein und jetzt hocken drunter und ciao zusammen. Dann wäre sie schon ziemlich die Verarschte, oder?
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. So funktionieren patriarchale Strukturen und das muss uns bewusst sein. Die Bibel ist ein tief patriarchales, strukturiertes Buch. Weil einfach in der damaligen Zeit ist das so gewesen. Und ich meine, wenn wir anfangen, die Bibel so auf heute übertragen, haben Hermeneutik, wie Zivil immer so schön sagt, ist einfach existenziell zentral. Und ich finde, ich frage mich schon, also so wie wir heute Beziehungen leben, also ich will jetzt nicht böse sein, aber das ist kein 100 Jahre alt. Also ich meine, ja, dass wir das Kleinfamilien haben, das ist eine neue Entwicklung.
Ja, ist schon klar. Aber ich brauche für das gar nicht die Bibel. Also ich meine, ich finde, das ist auch kein biblisches Problem, sondern ich bin auch was heteronormativ verheiratet. Und ich bin nicht davon ausgegangen, als ich meine Frau geheiratet habe und ich würde einen Gruß heiß lieben. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir einfach eine geile Zeit haben. Und das finde ich, und das hat jetzt, wo du so geredet hast, mir schon irgendwie gerade so einen Impuls von gegeben, hey, so dann nicht. Also, weil, und das hat wirklich nichts zu tun, was im Alten Testament steht. Und so. Ich, das ist für mich auch nicht wirklich...
Du hättest wahrscheinlich am wenigsten Probleme.
Eben, das ist für mich auch nicht... Das ist für mich
du auch mehrere Frauen haben.
Ja, eben. Das ist für mich, ehrlich gesagt, auch wirklich nicht brauchbar für meine Lebensgestaltung. In dem Bereich. In anderen Bereichen auf jeden Fall.
Und wo entscheidest
aber,
du?
Aber ich, was ich noch will sagen, ist, dass wenn ich mit jemandem eine Beziehung eingehe, ich davon muss ausgehen, dass das nicht einfach eine geile Zeit ist, sondern dass es hure schwierige Zeiten gibt und dass, ich, dass es Verletzungen gibt und dass Verletzungen können heilen können. Und ich, ich weiss, dass ich scheitern kann und ich weiss, dass unsere Ehe scheitern kann. Das wissen alle, die Ja sagen. Aber dass man zuerst mal Ja sagt, in guten und in schlechten Zeiten, das finde ich mega wichtig und mich ich meine, wir haben ja auch in Ehe Leute, die dann irgendwo recht schnell irgendwie was anderes gehen suchen und dann vielleicht wieder zurückgehen und so. Und ich finde da ein bisschen über Moral reden und die Frage, wie viel mute ich meiner Partnerin, meinem Mitmensch zu, das und wie viel, auf wie viel verzichte ich halt auch?
Also ja, das, aber du machst ja mega wertig, Felix. Merkst du das?
Ich ja, von mir aus. Aber, eben, aber ich glaub, Wert geht ja nicht ohne Wertig. Wieso ist Wert schlimm? Ich kann doch, ja. Ich habe jetzt nur von mir geredet. Ich habe nicht anderen Vorwürfe gemacht.
Nein, aber
sondern ich wollte sagen...
Ich sehe deinen Punkt. Du willst, weißt du, Felix, wir sind ja auf dem gleichen Schiene. Weil ich, wie seit 10 Jahren mit meiner Frau zusammen, ich habe nie von einer anderen Beziehung gehabt. Also ich entspreche eigentlich einer klassischen, heteronormativen Beziehung.
Viele, ich kenne viele lesbische Paare, die dem
entsprechen.
Ja, ich bin jetzt einfach auch okay.
Genau, ich bin einfach
also
eine lesbische Beziehung.
Mit dem habe ich auch kein Problem.
Aber ich glaube, mein Punkt ist viel mehr, dass ich sage, und das ist, was ich vorher gemeint habe, oder vielleicht nur zwei kurze Punkte dazu. Ich glaube, das eine ist, ich würde das jetzt auch nicht biblisch begründen, aber uns muss bewusst sein, dass in Europa ganz viele Länder Religion und Politik noch sehr eng verwoben sind und das aus dem abgeleitet wird. So. Dass wir das da vielleicht nicht machen oder nicht explizit machen, ist eine andere Frage. Mein einziger Punkt vorher war mit dem Beispiel, ich merke, da gehen ganz viele Emotionen bei euch beiden auf, dass ich wie versucht habe zu sagen, dadurch, dass das eine Wertung hat, und die Wertung finde ich, es geht mir gar nicht darum, ob ich die Wertung gut oder schlecht finde. Sondern ich will sagen, das schafft auch Probleme. Nämlich dann, wenn du merkst, hey, eigentlich, das, was du vorhin gesagt hast, wir verletzen uns nur noch. Ich sage nicht, dass es bei uns so ist, aber wir verletzen, dass es dann viel schwieriger ist, zu sagen, wir gehen besser jetzt den Tentenweg, statt nochmal 5 Jahre weiterzumachen, bis es so kaputt ist, dass es nur noch knallt. Ich glaube, dass das passiert, klar. Oder? Das ist mein einziger Punkt.
Ja, das ist für mich klar. Aber das ist ja, ich glaube, von dieser Herausforderung stehen alle, ob es Bibel lesen oder nicht, ob es atheistisch oder
muslimisch sind. Ich glaube, eigentlich ist schon noch mehr drin in der ersten Aussage. Und ich meine das jetzt im positiven Sinn. Ich glaube, also, wenn man das Ganze nicht reflektiert, dann geht man irgendwie wieder von aus, es gibt so einen Normalfall-Ehe. Das ist jetzt sogar noch einmal zementiert worden, würde ich sagen, durch Ehe für alle. Dass man quasi wie sagt, so das gesellschaftliche Leitbild ist, zwei Menschen versprechen sich treu. Im Idealfall sind sie noch für Kinder verantwortlich, die bei ihnen aufwachsen, zahlen zusammen Steuern, haben irgendwo ihres.
Ich habe Einfamilienhaus und Hunde.
Genau, oder? Irgendwie so, oder? Aber es ist doch.
Nein,
Genossenschaftswohnung.
Hey, ich bin schon recht schockiert,
aber das neue Spiessertum ist doch. Aber genau, insgesamt geht es quasi wie darum, wir haben dort so ein ziemlich altes, etabliertes Bild. Du hast jetzt vorher gesagt, 100 Jahre alt, vielleicht 150 Jahre, ist ja auch gleich. Aber das hat sich jetzt eigentlich gerade noch einmal erneuert und durchgesetzt. Und jetzt. Kann man natürlich, wie du sagst, sagen, okay, das ist etwas, was patriarchale Strukturen im Prinzip transportiert und zeigt. Und wir sehen das bei uns vielleicht ein bisschen weniger, als man das unter einem Viktor Orban sieht, wo nachher Religion das Ganze auch noch muss heiligen und sagen, das ist irgendwie eine Schöpfungsordnung oder whatever. Das mag alles sein. Ich glaube einfach, auf der anderen Seite haben wir ja die Idee, dass man könnte sagen, man entkoppelt Sexualität von dem, was Familienstrukturen und Modelle sind. Also weißt du, jetzt bei der Frage von der Monogamie, mhm, gibt es ja viele Konzepte, wo würde ich sagen, ist uns völlig klar, dass man auch dort muss Verantwortung übernehmen muss. Aber das können ja einfach die zwei sein und dann haben sie irgendwie nebendran, sei das jetzt in einem polyamorösen Konzept, mhm, oder in einem polygamen Konzept, ist ja völlig egal, mhm, haben sie irgendwie noch ihr eigenes Leben, oder? Ja. Und das, glaube ich, ist letztendlich ein bisschen ein Fake, weil man das immer nur aus einer ziemlich krassen Machtposition heraus kann sagen. Also du kannst das viel, viel einfacher sagen als Partnerin oder als Partner, der aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen etc. Gründen nicht muss Angst haben, verloren zu werden. Und ich muss Angst haben, nachher quasi im Nachteil zu stehen. Also ich würde sagen, genau das, was quasi Kritik ist an diesem patriarchalen System, wo man eigentlich möchte befreien, ist letztendlich etwas, was nur für eine ganz, ganz kleine Elite, mhm, aus diesem patriarchalen System wieder interessant wäre.
Ja und nein. Also ich würde sagen, ich kenne Menschen, die polygam leben, in einer Dreiecksbeziehung, und da ist nicht einer vom anderen in dieser Hinsicht mehr abhängig. Mhm. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass unsere heutige Gesellschaft baut auf dem Monogamen auf und darum funktioniert das auch. Oder? Und ich meine, de facto ist es quasi bei der Ehe, geht es im Endeffekt nur, also mehrheitlich um den Schutz von diesen Kindern, berechtigt. Mhm. Weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern. Also die Ehe ursprünglich, wo sie entstanden ist, ist es genau um das gegangen, oder? Um die Zukunft zu sichern von dem, sag ich mal, von dem Geschlecht, von dem Stamm. Also natürlich nur als Mann. Wir Frauen sind ja vor allem Objekt dafür gewesen.
Die haben aber eure Gene schon auch weitergegeben.
Genau. Nein, aber ich denke, also es geht mir gar nicht um ein Beispiel. Mir geht es einfach darum, dass ich sage, wir müssen Orte schaffen, wo wir wertfrei können über neue Themen diskutieren. Voll. Und das ist mir wirklich noch ganz wichtig zu sagen. Es ist mir nicht so, dass wir in dem EF nur über so Sachen geredet haben. Sehr wenig. Wir haben vor allem auch darum geredet, und damit jetzt nochmal vielleicht kurz zurückzukommen, aufs EF, das European Forum, ist wirklich, wir haben auch viel darüber geredet, wie funktionieren zum Beispiel altkatholische, also christkatholische Strukturen, wie funktionieren römisch-katholische Strukturen, was können wir ändern, wie können wir und das finde ich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, das ist gerade bei der Frauenfokonferenz, und ich zumindest ein grosses Thema gewesen, wie können wir Vorurteile abbauen? Mhm. Und wir haben gemerkt, Storytelling ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir eine Frau aus Polen, ich nenne sie jetzt Abigail, wo eine Transfrau ist, vorher sehr stark war in der sowjetischen, also im Widerstand gegen die Sowjetunion. Ja. Und, sorry, ich muss manchmal nachdenken. Dort ganz bekannt war, bekannter Politiker war und mit der Transition alles verloren hat.
Okay.
Und heute wirklich in einem Haus lebt, wo das EF muss zahlen, dass es nicht reinregnet. Also es ist wirklich, okay. Und das sind also Geschichten, die wir einfach finden, die müssen erzählt werden, die müssen gehört werden, weil es geht, mit ein Sticker gegeben, eine mega herzige, eine junge Person, wo drauf gestanden ist, ich verstehe es zwar nicht, weil es steht auf Ungarisch drauf, aber es steht drauf, wir wollen nicht eure Hetero-Kind queer machen, wir wollen einfach, dass unsere queer Kinder überleben können. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das geht wirklich, viel von der Arbeit vom European Forum ist Aufklärung, ist Ängste abbauen, Ängste auch ernst nehmen. Ich meine, Ängste sind immer da, oder? Wir alle, also ich auch, ich bin da übrigens nicht ausgenommen. Ich habe auch Ängste, Sachen, wovon bin ich fest überzeugt, oder? Und wenn das jemand kommt und ihn vorstellt, dann macht das etwas mit mir. Und das ist ja ganz grundsätzlich, das hat gar nicht nur mit dem queeren Thema zu tun. Und eben, ich denke, jetzt die Situation vorhin hat jetzt auch gesagt, oder? Wenn jemand kommt und uns, wie wir leben, so existenziell nicht mal bewusst uns in Frage stellt, aber das Konzept in Frage stellt, dann macht das etwas mit uns. Mhm. Dann löst es ganz viel aus. Und ich glaube, dem bewusst sie sich dem zu stellen, das ist ein wichtiger Aspekt in dieser Tagung.
Und jetzt könnte man ja so wie die Vermutung haben, ich weiß aber, dass das nicht so ist, darum frage ich das auch so frech. Jetzt ist Brasilien ein paar Tage mit den Orthodoxen, mit den Katholiken. mit den Leuten aus Osteuropa zusammengesessen und schaut jetzt so auf die Schweizer Landschaft und denkt, ja, also mindestens bei uns Reformierten ist eigentlich alles in Ordnung.
ich sage dir ganz ehrlich, ja. Ich finde, leck du mich, also weißt du, du hast ja vorhin gesagt, der Brückenbauerin des Jahres, oder? Ich finde, hey, wenn ich sehe, was die Leute da im Osten, also ich meine, nächstes Jahr machen die Leute aus Armenien und ich meine, die haben uns Fotos gezeigt, wie sie zusammengeschlagen worden sind, hey, wie ihr Haus zerstört worden ist, also ihre Wohnungen, wo ich gedacht habe, hey, das sind Leute, die eine Auszeichnung verdient haben. Ich meine, ich bin einfach und ich mache, aber ich muss keine Angst haben, zusammengeschlagen zu werden. Gut, ich bin schon dumm angemacht worden, aber und ich meine, man kann Leiden nicht vergleichen, aber wir leben in einem unendlich privilegierten Land, wo sehr offen ist und ich meine, auch die Ehe für alle, es hat mich mega berührt, hat die Schweiz hat Ja gesagt und ich habe den amerikanischen Botschafter getroffen und wir haben darüber diskutiert, was aktuell in den USA abgeht und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt nicht so Angst bei uns in der Schweiz, weil das Volk hat Ja gesagt und ich glaube, wir sind zwar oft langsamer wie andere Länder, aber wenn wir uns entschieden haben, haben wir uns entschieden. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Das ist wirklich so. Ja.
Und
es ist dann auch mega breit abgestürzt.
Ja. Und es geht nicht mehr darum, dass du dann 3 Jahre später sagst, oh, wir gehen zurück. Das wird bei uns nicht passieren. Und ich finde wirklich in dieser Hinsicht, ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind weltweit gesehen wirklich sehr gut unterwegs. Und gleichzeitig sind wir aber eben unterwegs. Also ich finde, wir haben immer noch Suizidraten von queeren Jugendlichen, ist immer noch 5-mal höher.
Das finde ich auch etwas so von der schlagendsten Kennzahlen, um quasi zu sagen, es gibt ein grosses Problem. Oder? Mhm. Ich habe so gestaunt, wir haben Synode in Bern, RefBU, so, und dort ist es wirklich so um Kirchenordnungsänderung gegangen, wo eben auch die Ehe für alle, also auch so quasi im Sinn von Trauung für alle, oder, in der Kirche möglich macht. Und ich habe es nachher schon noch verrückt gefunden. Man hat so einen Zeitplan, oder? Was man nicht beschätzt, wie lang so ein Traktandum geht, oder? Du musst dir vorstellen, du musst dort Artikel für Artikel durchwinken. Und es gibt noch einen allgemeinen Ausspruch dazu und so. Und auf jeden Fall, es sind lächerliche 50 Minuten eingeplant gewesen. Und die haben auch gelangt.
Ja.
Die haben auch gelangt. Und es sind natürlich sind also ein, zwei Typen führen, die noch ein paar Bibelfersen kennen, die wir alle anderen übersehen haben und darum jetzt falsch würde ja stimmen, oder? Aber irgendwie ist dann auch so gesehen, dass man sich mehr so ein bisschen amüsiert hat, dass die jetzt das auch noch sind sagen. Und es ist nachher mit einer mega deutlichen Mehrheit angenommen worden und es ist überhaupt nicht mehr, weißt, man hat nicht mehr streiten oder so. Es ist so wie gesehen, etwas, was hinter uns liegt.
Mhm.
Und trotzdem glaube ich aber, dass das eigentlich also zwar sehr erfreulich ist jetzt auf Seite von der Kirche, aber ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind angekommen, wo wir können sagen, okay, jetzt ist ja alles erledigt, jetzt ist es gemacht, oder?
Ja, und ich finde, wir sind, also ich finde das wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wo ich DKS schon ein bisschen vorwerfe. Ich meine, wir haben die Ehe für alle Abstimmung gehabt im September.
Mhm.
Ja, September. Und ich meine, es hat keins kontroverses Podium gegeben. Hey, das hat mich schockiert. Ich meine, wir sind ein Landeskirche. Wir müssen kontroverse Stimmungen aushalten. Wir müssen aushalten, dass wir haben ja nice gemacht, genau. Danke dir, Felix, da noch an dieser Stelle. Du hast mich da sehr unterstützt. Ich finde wirklich, das gehört auch dazu, zu einer gelebten Demokratie, dass wir die unterschiedlichen Meinungen aushalten und dass auch diese Stimmen dürfen gehört gefunden werden. Und dann können wir wie sagen, danke, wir haben dich gehört und wir haben jetzt entschieden, aber sie sind gehört worden. Und das unterscheidet uns wirklich auch von einer Nicht-Demokratie.
Ja, ich glaube aber das, was eigentlich die Stärke war jetzt an der Idee von diesen anderen Podien, war, dass man mal zuerst Leute zulässt, die selber betroffen sind. Also ich habe eins von diesen Podien moderiert. In Bern. Und das Interessante dort war, dass weißt, von außen entsteht oft wieder der Eindruck, die queeren Leute, die wollen das und das.
Mhm.
Und du hast einfach gemerkt, dort hocken 4 Vertreterinnen, Vertreter, und die haben alle komplett andere Anliegen.
Ja.
Und Podium war nämlich insofern, dass man sich dort recht gefetzt hat, wo zum Beispiel ums Thema ist gegangen von Leihmutterschaft. Das ist dort das wichtige Thema gewesen. Hast du gemerkt, das sind total kontroverse Haltungen, die dort aufeinandertreffen, unter diesen 4.
Und weißt du, wieso ich das schlecht gefunden habe? Weil es nicht um Leihmutterschaft gegangen ist. Und ich finde das wirklich, es hat Vermischungen gegeben, die nicht hätten passieren dürfen. Und das ist wirklich etwas, was ich auf Leihmutterschaft angesprochen wurde in dieser Abstimmung. Es ist nie ums Thema Leihmutterschaft gegangen.
Ja, aber Priscilla, die Gegenseite hat ja genau das Thema.
Und dann hat man müssen sofort sagen, Entschuldigung, das ist nicht Thema. Und das ist übrigens das Problem, wenn ich jetzt wirklich, da merkst du, ich komme jetzt da wieder vor in Fahrt. Das ist ein Thema von einem von Hetero-Menschen. Ich kenne mehr Hetero-Menschen. Also ich habe jetzt in meinem Umfeld 2 Leute, die Leihmutterschaft in Anspruch nehmen. Und
ist übrigens auch alles vorkommen dort, oder? Also bei diesem Gespräch. Hat man genau das eben auch aufrollen können.
Ja, und ich glaube, darum wäre es wichtig gewesen, damals einfach zu sagen, wir verweigern das Gespräch über das Thema, es ist nicht das Thema. Weil das Problem ist, wenn man über Sachen redet, dann gibt man ihnen Raum. Und dadurch werden sie in den Köpfen der Leute real. Das ist wirklich etwas, hey, ich sag dir, was ich gelernt habe im letzten Herbst, ich bin richtig auf die Welt gekommen. Ja, also zum, gerade so Sachen, oder?
Also um da Vergangenheitsbewältigung nicht ganz zu gross war, vielleicht noch einen Link zu dem, was man vorher darüber geredet hat. Ich glaube, auf was ich ein bisschen reagiert habe, ist so die Frage, wertfrei diskutieren. Ja. Und das ist ja bei Leihmutterschaft, könnte man das ja auch sagen, wertfrei über Leihmutterschaft diskutieren. Und ich finde, das kann man schon, aber interessiert mich nicht wirklich. Ich finde, wenn natürlich Leute mundtot gemacht werden, indem dass man sagt, die Werte gelten und fertig, das ist schlimm. Und, aber ich finde, eine Diskussion, gerade eine Wertediskussion, und zwar eine faire, eine offene, fände ich extrem wichtig. Und genau über so Fragen. Und ich glaube auch, dass da auch was Eheverständnis angeht, glaube ich, finde ich mich gar nicht, also weiss ich auch, finde ich mich ja mit Queeren und anderen. Also ich finde auch nicht, und übrigens, da gibt es ja auch viele Heteros, die ein anderes Eheverständnis haben als ich. Und das auch anders leben. Und ich lasse die auch leben, das ist okay, aber sich darüber unterhalten und halt nicht von der anderen reden, sondern von sich selber reden, von der eigenen Wert und dazu stehen, welche, eben wo es Verunsicherungen gibt und so, das fände ich schon spannend. Ja. So habe ich, also zum das noch so ein bisschen Smashli drum mache, ich habe das Gefühl, das habe ich gemeint.
Ja, so. Also vielleicht habe ich mich jetzt auch nicht so gut ausgedrückt, wie du es jetzt gerade so sagst, Felix. Es ist mir nicht darum gegangen zu sagen, es darf kein, also logisch reden wir über Wert. Es ist mir mehr darum gegangen, dass was du jetzt vorher betont hast. Wenn wir über Wertdiskussionen führen, dann müssen wir das möglichst, vielleicht hätte ich besser das Wort Vorurteil genommen, weniger Vorurteil haben. Das ist, glaube ich, mehr der Punkt gewesen, dass ich finde.
Das ist natürlich ein Wagnis und das wird dann spannend und das stellt uns auch immer wieder neue Fragen. Das finde ich mega wichtig.
Und ich meine, nein, ich lasse, wie du musst gleich los.
Nein, ist gut. Ich habe noch so eine Abschlussfrage, die ihr sicher schon tausendmal gehört habt, aber ich habe das ja noch nie gestellt. Und zwar war das Ding, das ist bekannt worden mit dem Regenbogenpfarramt, wo die Stadt Zürich einführt. Hat es natürlich ganz viele Leute gegeben, die sich gefreut haben. Und vor allem auch Leute, weißt du, die jetzt, wie soll ich sagen, nicht so sind, dass sie jeden Sonntag in Gottesdienst gehen und sich so wahnsinnig in einer bestimmten Kirchengemeinde verbunden fühlen. Die haben einfach gefunden, das ist ein tolles Zeichen, stark, dass man das macht.
Ja.
Und, aber gerade aus innerkirchlichen Bezug, und zwar jetzt nicht, weißt du, so vom rechten Rand, der sehr konservativ ist, sondern wirklich von Leuten, die ich jetzt würde sagen, die ganz, ganz viel Sympathie haben für die Anliegen und zum Teil sogar dort mitschaffen, haben sie gesagt, eigentlich ist es schon noch krass, dass wir in einer Zeit sind, wo es das Pfarramt noch braucht, weil wir kennen so Spezialpfarramte zum Beispiel vom AIDS-Pfarramt, oder, wo man hatte. Also,
Braucht es das nicht?
Ich würde sagen, natürlich braucht es im Moment, das wollte ich gar nicht in Frage stellen, sondern meine Frage ist eher die, was sagt das eigentlich über uns, dass wir für das ein Spezialpfarramt schaffen?
Dass wir ein Thema anschauen. Also ich glaube, im Endeffekt ist es, dass wir sagen, queere Menschen gehören in die Mitte unserer Gesellschaft und indem wir ihnen ganz gezielt wie auch immer, ein Weile, ich meine, die Stelle ist auf bis zum 24, es ist nicht mehr so lang, wir nehmen Zeit mit ein, wir wollen, dass sie wissen, und das ist vielleicht auch ein bisschen Kritik an uns, ich glaube, wir müssen viel mehr Selberkritik, also Eigenkritik üben, wir sind sehr schlecht in Kommunikation in der Kirche. Also weißt du, wir sind ganz fest in unserer eigenen Bubble, und ich meine, für mich ist wie, also ich bin einfach mehr in der Kirche und ich kann wirklich, ich kann kein einziges Mal Homophobie erlebt. Aber in den Köpfen der Leute ist das noch mega präsent.
Ja, das stimmt.
Und das müssen wir aufwecken. Das heisst, es geht für mich wirklich einfach auch um positive Vermittlung. Mhm. Also wer sind wir, für was stehen wir? Es ist in dieser Hinsicht, machen wir ein bisschen etwas Ähnliches. du und ich, Felix. Einfach, dass du es besser machst als ich. Ja, und professioneller. Ich stolpere das ein bisschen.
Sorry, was genau macht der Felix besser und professioneller? Jetzt bekomme ich langsam Angst.
Er schreibt gute Texte.
Aha, ja, das stimmt. Jemand denkt
so, ich könnte so gut schreiben. Nein, ja, und ich glaube vielleicht auch darum, um nochmal auf deine Anfrage zu kommen, ich glaube, darum ist das Gesicht so wichtig, dass sie ein Gesicht haben, wo sie können schauen und sagen, oh wow, die ist Pfarrerin, die ist einfach offen. Und ich glaube, wir werden Vorurteile, das ist so schwierig, die abzubauen. Und dann braucht es die Stelle. Und ich glaube schon auch, dass Menschen aus einer Queer-Community sind oft krassere Verletzungen haben, oder krasser finde ich schwieriger wie wertig, aber auch andere Verletzungen haben und dass das einen speziellen Raum finden und dass wir mit dem auch sagen, wir nehmen dich ernst. So ein bisschen das, oder, wo wir auch in der Bibel lesen, dass wir die Schwachen sollten stärken. Nicht, dass Queers immer schwach sind, aber dass sie jetzt da vielleicht ein bisschen mehr Starthilfe brauchen. Das ist für mich schon so ein Punkt. Und am Ende heisst es für mich wirklich auch, da kommt jetzt meine ganz konservative Seite raus. Hey, es ist für mich auch eine Mission, die wir haben. Geht raus, verkündet das Evangelium. Mhm. Und ich meine, auch in der Queer Community, gerade die, die sich so voll anlösen, gerade die, eben, wo der UNO-Botschafter gesagt hat, man sagt, ich gehöre nicht dazu, zu sagen, doch, ihr gehört dazu.
Ja, und ich finde, darum ist für mich ist es kein Spezialpfand, sondern es ist ein Profilpfand.
Ja.
Also wir haben so viel über Profilgemeinden geredet und so. Und du gibst dieser Kirche das Profil oder der Community das Profil. Und ich meine, um das geht es. Und darum, es braucht es. Wenn die Kirche voll ist, braucht es. Und wenn niemand zu dir kommt und du nichts zu tun hast, dann braucht es nicht. Es ist ganz einfach.
Felix, genau über das müssen wir dann mal noch zusammen schreiten. So wegen Angebot und Nachfrage, und was das über unsere Mission aussagt.
Also, das ist jetzt ein perfekter Schluss gewesen, den Felix gesagt hat.
Ja, ja, genau.
Finde ich Buchpilz.
Super, das ist schön. Und ich danke dir herzlich, dass du das Gesicht bist in diesem wichtigen Thema. Wer das will unterstützen, kann das noch machen. Bei Voting und ihr findet den Link dazu, wo ihr voten könnt, in unseren Shownotes. Macht das unbedingt. Wenn ihr auf der Webseite seid, haben wir einen dort drin. Und das wäre wirklich schön, wenn die Brückenbauerin des Jahres 2021 gerade in den Kirchen etwas Schönes aufgebaut und angerichtet hätte. Ich danke euch für das Gespräch. Felix, du wolltest ganz dringend etwas, sage ich mir.
Genau, und zwar sind wir so gut vorbereitet, dass ihr mir für die nächste Woche schon den nächsten Brückenbauer könnt ankünden. Und zwar der Moritz Begovic. Er ist Imam, er ist arbeitet bei der FIOZ, er ist Armeeseelsorger, muslimischer. Er ist Spieler beim FC Religionen. Sind doch dann wieder dabei.
Bis dann. Ciao zusammen.
Tschüss. Ciao zusammen.